möglich. Aber ich fange mal mit einem Statement an, was euch bestimmt nicht gefallen wird. Krankheit gehört für uns zum Leben, wie die Luft zum Atmen. Wir haben die Krankheit nicht so nötig wie die Luft. Das meine ich damit auf keinen Fall. Also wir brauchen die Krankheit nicht. Aber sie gehört eigentlich dazu, wie die Luft zum Atmen. Wer von euch war noch niemals krank? Jeder schon, ne? Und wenn es Kinderkrankheiten sind, ne? Wir kommen nicht drum weg. Es ist also ziemlich normal. Und trotzdem, wir würden alle gerne gesund sein. Und wir tun ganz viele sinnvolle Dinge, um gesund zu bleiben oder auch gesund zu werden. Manchmal tun wir auch fragwürdige, um gesund zu werden, aber wir versuchen alles. Eine ganze Industrie lebt davon, dass Menschen krank sind und verdienen richtig viel Geld damit. Wir sind ja auch froh über die Industrie, die hat ja auch viel Gutes hervorgebracht. Ja. Es wird ganz viel geforscht, ganz viel unternommen, um Krankheit zu lindern oder auch zu heilen. Aus dem Blick geraten ist dabei die göttliche Heilung. Oftmals ist das Vertrauen in das Können der Ärzte größer als in den allmächtigen Gott. Und dabei, wenn du mal einen Arzt fragst, der weiß, dass er begrenzt ist. Der weiß, dass er nicht alles gesund machen kann. Der steht ganz oft vor Grenzen, vor Krankheiten, wo er sagen muss, ich kann es nicht heilen. Ich kann es lindern, aber ich kann es nicht heilen. Und es gibt immer mehr, immer neue Krankheiten. Die Ärzte haben einen Wettlauf, den sie niemals gewinnen können. Aber es gibt den allmächtigen Gott. Und wir wollen heute Morgen diesem ein bisschen übermäßigen Glauben an Ärzte was entgegensetzen. Ich habe überhaupt nichts gegen Ärzte, im Gegenteil. Ich bin froh über Ärzte und bin auch froh darüber, dass wir Ärzte haben, die uns sagen können, was wir haben und auch die uns helfen können, manches loszuwerden. Und dennoch möchte ich da einen Gegenpol setzen und sagen, unser allmächtiger Gott ist größer. Wir wollen unserem Herrn heute Morgen die Gelegenheit geben, das zu zeigen. Das ist unsere Absicht. Wir wollen ihm Gelegenheit geben, dass er heilen kann, dass er der Herr, unser Arzt ist. Göttliche Heilung. Seit wann gibt es Krankheit hier auf dieser Erde? Genau. Zu Anfang, als Gott die Erde geschaffen hat, die Menschen geschaffen hat, gab es keine Krankheit. Das war nicht vorgesehen bei Gott. Der wollte mit den Menschen Gemeinschaft haben und es gab keine Krankheit. Adam hat nie Krankheit erlebt, auch Eva hat keine Krankheit erlebt, bis zu dem Moment, wo sie Gott ungehorsam waren, sich von ihm getrennt haben, von der Quelle des Lebens. Als sie sich von ihm getrennt haben, da kam auch Krankheit in ihr Leben hinein. Und seitdem gibt es Krankheit hier auf der Erde. Ganz zu Anfang gab es auch keinen Tod. Man konnte nicht an Krankheit sterben und auch man konnte ewig leben. Das war eigentlich das, was Gott vorhatte mit den Menschen, dass wir ewig leben bei ihm, in seiner Gegenwart. Aber wenn wir uns von der Quelle des Lebens trennen, dann fehlt uns was zum Leben. Und das ist der Grund, warum eben halt mit der Trennung von Gott eben halt auch Tod in unser Leben gekommen ist. Und trotzdem, Gott hat nicht einfach zugeguckt und gesagt, jetzt sind sie weg, schade. Er ist den Menschen immer hinterhergegangen. Und er hat immer versucht, den Menschen zu zeigen, so ich bin immer noch da, meine Hände sind immer noch ausgestreckt und ich bin der, der ich wieder heil machen kann, der ich gesund machen kann. Ihr müsst da drin nicht bleiben. Das heißt, wenn wir uns an ihn wenden, dann können wir göttliche Heilung empfangen. Und dazu ein paar Beispiele. Ina hat schon angefangen. Ich fange noch ein bisschen früher an, im Alten Testament. Ich werde die nicht alle lesen, ich werde einfach nur darauf eingehen. Wir lesen im 4. Mose von Miriam. Miriam war die Schwester von Mose und Mose war derjenige, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und Miriam wollte gerne eine ähnliche Stellung haben wie Mose. Nicht alleine, sondern mit dem Bruder von Mose. Genau. Die beiden haben sich zusammengetan und wollten sagen, so, warum leitest du eigentlich alleine? Und das gefiel Gott überhaupt nicht, weil Gott hatte Mose eingesetzt und hatte Miriam und auch ihrem Bruder eine andere Aufgabe gegeben. Aber sie wollten das Gleiche machen wie Mose und Gott hat gesagt, nee, kommt nicht in Frage. Und Miriam wurde krank. Die bekam Aussatz. Aussatz kennen wir heute unter Lepra. Eine ganz schlimme, schwere Hautkrankheit. Im Grunde genommen wirst du von außen her aufgefressen. So kann man das vielleicht beschreiben. Total ansteckend. Von einem Moment auf den anderen. Und Miriam war geschockt. Das erste Zeichen war, dass sie weiß geworden ist. Die Haut ist weiß geworden. Und Miriam war Jüdin. Das heißt, sie hatte keine weiße Haut. Juden sind in der Regel bräunlicher. Ja? Also man sah sofort, da ist eine Veränderung da. Und Miriam war geschockt und hat gemerkt, sie ist auf dem falschen Weg, hat Gott um Vergebung gebeten, Herr, mach mich wieder heil. Und Gott hat sie heil gemacht, vollkommen gesund. Der Aussatz war vollkommen verschwunden. Bisschen später, das Volk Israel ist insgesamt Gott ungehorsam gewesen. Und Gott hat gesagt, so, ich muss euch züchtigen, ich muss euch zeigen, so geht es nicht. Und es kamen Schlangen in das Lager der Israeliten, und zwar giftige. Und jeder, der gebissen wurde, starb. Und Mose schrie zum Herrn und sagt, Herr, hilf uns. Dann sagt er, mach eine Schlange, eine eherne Schlange, und hefte sie an einen langen Stab und stellte diesen Pfahl auf mitten im Lager. Und jeder, der diese Schlange anguckt, der wird gesund werden. Und es gab, das hat Mose dann natürlich auch weitergesagt, jeder, der diese Schlange anguckt, den macht Gott gesund. Und es gab welche, die haben das geglaubt. Und wenn sie gespissen worden sind, sind sie sofort gesund gewesen. Die sind nicht gestorben. Aber es gab auch welche, die haben es nicht geglaubt. Die sind gestorben. Die haben es nicht gemacht. Man kann also auch Heilung ablehnen, obwohl Gott sie anbietet. Das steht übrigens im 4. Mose 21, wer das nachlesen möchte. Weitere Geschichte. Elia war ein Prophet von Gott berufen, um in Israel zu zeigen, was Gott möglich ist. Der hat also nicht nur geredet und etwas von Gott weitergesagt, sondern er hat auch ganz viele Wunder getan. Unter anderem eins, er hat einen Jungen aufgeweckt, und zwar vom Tod. Der war gestorben, der hatte eine unheilbare Krankheit, man weiß nicht genau was, steht auch nicht in der Bibel genau drin, aber er ist gestorben daran. Und seine Mutter war natürlich tief betrübt, der war noch nicht so alt, und sie ist zu Elia hingelaufen, obwohl der Sohn schon gestorben war. Sie sagt, wenn mir einer helfen kann, dann ist das Elia. Elia war immer, wenn er auf Reisen war, ist er bei ihr eingekehrt und hatte eine Übernachtungsmöglichkeit. Sie hat ihm extra sogar einen Raum eingerichtet. Und Elia sagt, warum kommst du zu mir? Und dann erzählt sie ihm die Geschichte, mein Sohn ist gestorben. Und Elia macht sich sofort auf den Weg und er legt sich, ihr könnt das nachlesen, wie er das genau gemacht hat, aber er hat diesen Sohn wieder auferweckt. Vom Tod auferweckt. Wer kann das tun? Welcher Arzt kann einen Toten auferwecken? Das kann nur Gott. Gott in seiner Macht. Und er hat Elia nicht die Macht gegeben, er hat nicht die Kraft gehabt, sondern er hat Elia beauftragt, etwas zu tun, damit Gott wirken kann. Und genau das hat er getan. In 1. Könige 17 können wir das nachlesen. Hat sich Gott nur um das Volk Israel gekümmert? Nein. Ein ausländischer Feldhauptmann, einer, der sogar gegen Israel gekämpft hat, also eigentlich ein Feind Israels, der war auch aussätzig. Und er hörte von einer seiner Dienerin, die er mal aus Juda mitgenommen hatte, also verschleppt hatte, sie erzählte ihm, in Israel, da gibt es einen Gott, der kann heilen. Und deswegen macht er sich auf den Weg, geht erst zum König, und er sagt, willst du mich herausfordern, willst du mich provozieren, willst du unser Land überfallen, um mir so eine Aufgabe zu geben, die ich niemals erfüllen könnte. Und dann sagt einer seiner Diener, du, es gibt einen Propheten, da schick ihn hin, da kannst du Hilfe finden. Und er kommt zu Elisa und fragt ihn danach, kannst du meinen Aussatz heilen? Und er sagt, nee, ich kann das nicht, aber ich frage Gott danach. Und Gott gibt ihm die Antwort, taucht die 7-mal im Jordan unter. Und dann schimpft er, der Jordan ist so dermaßen dreckig, wer schon mal da war, der weiß das, das ist, du kannst da wirklich nie reingucken. Ja? Und wir haben nicht wie viel schönere und saubere Flüsse in unserem Land. Und seine Diener sagen, so, probier's doch wenigstens. Und er lässt sich überreden, er taucht sich 7-mal im Jordan unter. Und beim 7. Mal kommt er vollkommen geheilt raus. Man sieht sofort, die Haut ist total anders, sie ist wieder heil. Wer hat das gemacht? Ist der Jordan so heilig? Der ist dreckig. Das ist Wasser. Nein, er war gehorsam. Gott hat ihm gesagt, tu das und dann werde ich wirken. Darum geht es. Das war nicht der Jordan, der geheilt hat, sondern Gott hat göttliche Heilung geschenkt. 2. Könige 5. Hiskia. Hiskia war ein König in Israel, einer von den Guten. Es gab nicht nur Gute, aber Hiskia war einer. Aber Gott hat ihm gesagt, so, du wirst dann und dann sterben. Also er hat einen Propheten zu ihm geschickt und gesagt, so, du wirst bald sterben. Und Hiskia ist tief traurig und betet und sagt, Herr, gib mir noch ein bisschen. Gib mir noch ein bisschen Leben. Und der Prophet ist schon wieder am Weggehen und da sagt Gott zu ihm, spricht Gott zu ihm, kehr wieder um. Ich sage fast mal ein bisschen lächerlich. Ich habe es mir anders überlegt. Nein, Hiskia hat gebetet, er hat mich gebeten. Darum geht's. Gott hat sich das nicht anders überlegt. Der wusste genau, was er tut. Also, kehr wieder um, geh zu Hiskia und sag, du kriegst noch 15 Jahre obendrauf. Und dann sagt der Prophet, nimm eine Feigenmasse, tu sie ihm auf dieses Geschwür drauf. Und als sie das gemacht haben, ging das Geschwür weg und er war vollkommen gesund und hat tatsächlich diese 15 Jahre noch gelebt. Waren es die Feigen, die ihn gesund gemacht haben? Das hätte man ja auch vorher machen können, ne? Waren es die Feigen? Morgen alle Feigen kaufen, ne? Die Feigen waren nur das Mittel. Das Mittel, das hätte auch was anderes sein können. Hätte auch Orangenmarmelade sein können oder was auch immer. Es war im Grunde nur ein Mittel, damit, tu was, damit Gott wirken kann. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Hiskia gestorben wäre, wenn er das nicht getan hätte. Ja, das stand fest, das hat er ihm versichert und Hiskia hat das auch angenommen. Er wusste, das stimmt, was Gott mir gesagt hat. Er hat ihn einfach nur darum gebeten, Herr, schenke mir Gnade. Ich habe es nicht verdient, aber schenke du Gnade. Und deswegen geht Gott darauf ein und er lässt sich erbitten. Hiskia hätte auch sagen können, so ich nehme jetzt ganz viele Feigen, ja, mach da einen Mus draus und bade da drin. Hätte ihn das gesund gemacht? Nein, nur weil er Gott gebeten hat. Das hat ihn gesund gemacht. Das waren sicherlich nicht alle Heilungen im Alten Testament, aber es geht ja im Neuen noch weiter. Von daher, ich wechsle mal ins Neue. Jesus kommt. Jesus, der Sohn Gottes. Macht er das anders als Gott? Er führt genau das weiter, was Gott angefangen hat, was er im Alten Testament schon gezeigt hat, wird im Neuen genauso von Jesus weiter geführt und es wird deutlich, Gott ist ein Gott der Heilung. Wie fängt Jesus an? Jesus, bevor er, oder beziehungsweise das erste Mal, als er öffentlich auftritt, ich lasse jetzt mal die Hochzeit zu Kana lasse ich mal weg, das war noch kein öffentlicher Auftritt. Ja? Das war eigentlich das erste Wunder, was er gemacht hat, dass er aus Wasser Wein gemacht hat. Aber der erste öffentliche Auftritt, der war in der Synagoge, also die jüdischen Kirchen. Und wenn ein Prediger gekommen ist in eine Synagoge, dann gaben ihm die Synagogenvorsteher gaben ihm eine Schriftrolle, ja, also das Alte Testament war damals auf Rollen geschrieben, gaben ihm eine Schriftrolle und er durfte auch eine aussuchen und er hat sich Jesaja ausgesucht. Und Jesaja 42, Vers 7, damals gab es noch keine Kapitel und Verse, aber für uns ist das einfacher zu finden. Also Jesaja 42, Vers 7 und dann liest er diesen Text. Und ich lese das mal aus Lukas 4, Verse 18 bis 19. Der Geist des Herrn ist auf mir. Weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Ich gehe jetzt nicht auf jeden Punkt ein. Das ist im Grunde genommen das, so, er zitiert aus dem Alten Testament, wo Jesus noch nicht in leibhaftiger Person da war. Er war immer da, keine Frage, aber er war noch nicht auf der Erde und konnte noch nicht reden in dem Sinne. So, er führt das weiter, was im Alten Testament bereits gesagt worden ist, was Gott getan hat. Und genau darauf nimmt er Bezug. Er stellt diesen Bezug zum Alten Testament her und sagt, heute ist das, was hier steht, erfüllt worden durch mich. Ich bin derjenige, der genau das vertritt, der dazu steht. Heilung. Erstmal Verkündigung des Evangeliums. Das heißt, Gott lebt. Er ist wahrhaftig. Er ist auferstanden. Nicht auferstanden, das ist Jesus, genau. Er ist wahrhaftig. Er ist lebendig. Er ist da. Und wir können ihn anrufen. Auch wenn wir uns damals getrennt haben von ihm und nicht so leben, wie er das gerne möchte. Wir können zu ihm kommen und ihn anrufen. Er ist da. Das ist das, was Jesus verkündigt. Aber ich komme nicht nur, um Gott zu verkündigen, ich komme auch zu zeigen, wie Gott drauf ist, was sein Herz ist, was er möchte, wie er seine Hände ausstreckt zu dir. Er will heilen. Und zwar nicht nur körperlich heilen, die zerbrochenen Herzens sind, das ist, die Schlimmes erlebt haben in ihrem Leben, wo die Seele kaputt ist, wo sie zerbrochen ist, das ist damit gemeint. Auch seelische Heilung gehört dazu. Und göttliche Heilung, er könnte jetzt ja hier eine ganze Latte von Krankheiten aufzählen. Macht er nicht. Er nimmt nur eine. Ich habe mal gehört, dass Blinde wieder sehend machen von den Juden einzig und allein Gott zugeschrieben werden kann. Das kann kein Mensch. Deswegen steht das stellvertretend für jede andere Krankheit. Einen Blinden wieder sehend zu machen, das kann kein Mensch machen. Und deswegen, das kann nur Gott machen und dafür ist es ein göttlicher Beweis. Wer das kann, ist Gott. So, er stellt sich damit als Gottes Sohn vor, dass dieses Wort bezieht sich auf ihn. Und er sagt damit, ich führe das aus, was Gott gesagt hat. Was Gott schon damals versprochen hat, das führe ich weiter. Ich handle genauso, ich heile. Und damit stellt er sich als Sohn Gottes vor. Ja? Und diese Synagoge, in der er das gesagt hat, stand in Nazareth. Das ist nicht ganz unwichtig. Er ist nämlich in Nazareth aufgewachsen. Er ist da zwar nicht geboren, aber er ist da aufgewachsen. Das heißt, die kannten ihn alle. Von klein auf. Und sie haben ihm nicht geglaubt. Den kennen wir doch. Und deswegen konnte Jesus in Nazareth kaum Wunder vollbringen. Es wird nicht ein einziges Wunder aus Nazareth berichtet. Es steht in der Bibel, er konnte kaum Wunder tun. Also nicht gar nichts, aber kaum. Weil sie haben ihm nicht geglaubt. Merkt ihr, dass das, wenn ich nicht glaube, dass mich jemand gesund machen kann, dann gehe ich da auch nicht hin und bitte auch nicht um Hilfe. Wenn ich weiß, dass ein Arzt mir nicht helfen kann, dann brauche ich da auch nicht hingehen. Und wenn ich nicht glaube, dass Gott mir helfen kann, dann werde ich auch nicht zu Gott gehen und ihn bitten. Es gehört dieser Glaube dazu. Ich muss es wenigstens probieren, ja, und sagen, Herr, hilf mir. Ich kann es noch nicht fassen, ich habe es noch nie erlebt, aber ich traue dir, ich will es versuchen. Ich will dir die Gelegenheit geben, mich gesund zu machen. Und genau das wollen wir tun. Und deswegen lese ich auch so viel, was Gott schon getan hat, auch an Wundern. Und da geht es nämlich tatsächlich auch weiter. Jesus geht von Nazareth weg und er zieht nach Kapernaum. Das war der Ort, wo Petrus gewohnt hat. Petrus, einer der ersten Jünger, die Jesus berufen hat. Und da, wo, das war das Haus von Petrus und da zieht er hin. Und auch da, der erste Ort, wo er hingeht in Kapernaum, ist nicht das Haus von Petrus, sondern auch in die Synagoge. Da macht er mal eben schnell, befreit er jemanden von einem Dämon. Ein Dämon ist ein böser Geist, der Menschen beherrschen kann. Und Jesus sagt, raus mit dir. Und dieser Mann war frei von dem Moment. Das war genau auch das, was er gesagt hat. Er setzt die Gefangenen frei. Ja, wer Dämonen hat, der merkt, dass er gefangen, dass er gepresst, dass er gezwungen wird zu Dingen, die er nicht möchte. Manchmal ist sogar Krankheit damit verbunden. Und wenn Jesus den Dämonen rausschmeißt, dann ist das alles weg. So, das ist das Erste, was er macht. Und dann kommt er zu Petrus, will eigentlich Feierabend genießen und kommt dahin. Und Petrus' Schwiegermutter, die eigentlich so den Haushalt mit managt, die liegt krank im Bett mit Fieber. Sie kann nicht aufstehen. Was macht Jesus? Ich bin hier so müde, ich kann nicht. Er beugt sich über Petrus' Schwiegermutter und befiehlt, Fieber, geh weg. Ich lese das mal. Lukas 4, 38 bis 40. Und er stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihm. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen, sie zu ihm. Und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Er stellt kein Rezept aus. Das ist das, was wir von Ärzten kennen. Ne? 2 Minuten reden und Diagnose stellen und dann wird ein Rezept ausgeschrieben. Jesus gibt auch keine guten Ratschläge. Mach doch mal Wickel. Bei Fieber hilft das ja durchaus. Er operiert auch nicht. Er legt die Hände auf. Das heißt zumindest bei den Kranken, die nachher kommen. Bei Petrus Schwiegermutter legt er nicht mal die Hände auf. Der befiehlt dem Fieber, geh weg. Hast du schon mal deinem Fieber befohlen, wegzugehen? Eine tolle Sache, oder? Gerade so, Kinder werden noch immer am Wochenende krank, ne? Freitagnachmittag, wenn die Ärzte alle zu haben, ne? Werden die Kinder krank und dann liegen sie mit Fieber im Bett. Was wäre, wenn man einfach sagen könnte, komm, Fieber, geh weg. Und das Kind steht auf und frucht, ne? So wie die Schwiegermutter, die war total fit sofort. Also wenn ich Fieber hatte, danach bin ich kaputt. Das heißt, wenn das Fieber weg ist, ich bin kaputt und müde. Die war voll fit, hat Abendbrot gemacht. Und dann nach dem Abendbrot, die haben das spitz gekriegt. Da ist jemand, der kann heilen. Und dann bringen sie alle Kranken her, die sie irgendwie kennen. Und Jesus dient jedem Einzelnen, legt die Hände auf und macht gesund. Wow. Es gibt noch viele weitere Wunder, die Jesus getan hat. Aber wir gucken heute mal tatsächlich auf die Heilung. Das waren übrigens auch tatsächlich die meisten Wunder, die in der Bibel stehen, waren tatsächlich Heilung. Lukas 5, 12 bis 13. Und es begab sich, er ist übrigens dann weitergewandert, er ist nicht in Kapernaum geblieben. Und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Wenn wir uns das mal so real vorstellen, also ich habe vorhin davon gesprochen, was Aussatz ist, eine Hautkrankheit, die den ganzen Körper befällt. Damals war es so, wenn du das hattest, dann musstest du dich von allen Menschen fernhalten, weil das auch hoch ansteckend war. Und die Leute sind richtig elendlich krepiert. Dass der überhaupt zu Jesus kommen gegangen ist und Jesus gesagt hat, ich will und rührt ihn an, ist schon ein Wunder für sich. Jesus hatte keine Angst vor Krankheit. Er hatte keine Angst vor Aussatz. Er hat keine Angst gehabt, sich anzustecken. Er wusste, ich bin Gottes Sohn, ich habe göttliche Kraft. Und er hat ihn angerührt und hat ihn gesund gemacht. Und wenn der Aussatz von einem Moment auf den anderen weg ist, das passiert, das ist keine Heilung, die langsam geschieht. Das war eine wirkliche Wunderheilung, die von einem Moment auf den anderen passiert und sofort sichtbar war. Preis den Herrn, das kann nur Gott. Auf diese Weise, das war sein Fokus. Warum hat er so viele Menschen geheilt? Natürlich auch, weil er wollte, dass die Menschen gesund werden, weil sie gelitten haben unter dieser Krankheit. Aber er wollte auch zeigen, es gibt einen Gott, der ist lebendig. Es gibt einen Gott, der dich heilen kann. Das war mit ein Grund, dass er das sagte. Es bestätigt die Predigt, die er hat ja auch gepredigt, er hat ja immer viel von seinem Gott erzählt. Und das bestätigt, das, was ich sage, ist wirklich wahr. Eine weitere Geschichte, Lukas 5, Vers 17. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte, und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren, und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Was dieser Ausdruck, der da steht, die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Was sagt uns das? Gott hatte sich vorbereitet. Ich meine nicht Jesus, natürlich hat sich Jesus vorbereitet auf dieses Treffen. Er hat seine Predigt vorher mit Sicherheit sich durchdacht und vielleicht auch auswendig gelernt, wie auch immer. Aber Gott im Himmel hatte sich vorbereitet auf diesen Moment und hat gesagt, so, ich gebe jetzt meine Kraft, die Kraft ist da, sie ist bereit. Sie ist bereit, damit Heilungen passieren können. Die Kraft des Herrn war da zu heilen. Automatisch passierte das von sich aus? Kamen Kranke dahin und wurden auf einmal gesund? Nein, es musste mehr geschehen. Die Kraft war da, aber sie musste auch abgerufen werden. Ich glaube, heute Morgen ist die Kraft zur Heilung hier. Weil der Herr wusste, dass wir das tun. Er wusste, dass wir ihm die Gelegenheit geben. Die Kraft des Herrn zur Heilung ist hier, aber wir müssen sie auch abrufen. Wir müssen Gott darum bitten. Gott wollte heilen in dem Moment. Die Kraft des Herrn war da zur Heilung. In diesem Fall brauchte es aber ein bisschen Zeit. Der Kranke, den er heilen wollte, der kam nämlich nicht dahin, wo Jesus war. Es waren viel zu viele Menschen da und er kam nicht durch. Und seine vier Kumpels, die ihn hängen getragen hatten mit der Trage, nicht der Bahre, so weit war es noch nicht, die mussten von oben durchs Dach. Das war ein Flachdach, so wie hier. Nur, dass keine Betondecke da war. Damals war es Stroh wahrscheinlich, Stroh, Holz und Lehm. Und dann haben sie oben ein Loch reingemacht und dann haben die von oben runtergelassen, direkt vor Jesus' Füße. Mir wäre es wahrscheinlich so gegangen, mir wäre dann so ein bisschen anders geworden, wenn mir da auf einmal so ein Lama vorgelegt wird. Und ich predige gerade über Heilung. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt liegt er vor mir. Was mache ich nun? Weil ich kann es nicht. Jesus ging das nicht so. Jesus wusste das. Der war darauf vorbereitet. Aber er wollte mehr damit. Er wollte nicht nur einfach jetzt einen Kranken gesund machen, sondern er wollte mehr. Es ging ihm um mehr. Es geht ihm nämlich nicht nur darum, dass wir gesund werden und nach 70 Jahren trotzdem sterben. Gesundheit ist eine schöne Sache. Wenn du mit 70, 80, 90 noch ganz gesund bist, das sind die allerwenigsten, irgendwo, zumindest Schwäche kommt ja irgendwann und das knackt und hier zwickt es. So, aber wir werden trotzdem sterben. Aber Gott will, dass wir ewig leben. So wie er das ganz ursprünglich gesagt hat, er will, dass wir ewig, aber nicht einfach so ewig leben hier auf der Erde mit all den Krankheiten und was. Nein, bei Gott. Und deswegen sagt er, ich möchte euch zurückbringen zum lebendigen Gott. Ich möchte ihn wieder mit euch in Gemeinschaft bringen. Aber dazu muss die Sünde weg. Und deswegen spricht er das an. Ich lese das mal, wie es weitergeht. Verse 23 bis 25. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher. Was würdest du sagen? Wenn Knut zu mir kommen würde und sagen, hier, das und das habe ich gemacht, kann ich doch leicht sagen, die Sünden sind dir vergeben. Sieht man das? Knut wird das vielleicht spüren, aber sehen tut man das nicht. Keiner kann das beweisen. Habe ich recht oder nicht? Ja? Aber wenn Knut humpelt ankommen würde hier und kaum stehen könnte und sagen, mach mich doch mal gesund. Das würde jeder sehen. Und genau das ist das, was Jesus meint. Was ist leichter? Vers 24, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Das ist der Beweis, dass Jesus sowohl Sünden vergeben kann, als auch heilen kann. Ein unwiderlegbarer Beweis. Einen Gelähmten zu heilen, dass er aufsteht und wieder geht, kann nur Gott. Genauso wie Sünden vergeben nur Gott kann. Also ist Jesus Gott. Göttliche Heilung ist möglich. Viele weitere Heilungen werden uns in den Evangelien berichtet. Wenn ich die jetzt alle vorlesen würde, dann sitzen wir heute Nachmittag noch hier. Das dürft ihr selbst tun. Ihr habt eine Bibel. Wenn nicht, kauft euch eine. Aber bevor Jesus die Erde verließ, Jesus war 3,5 Jahre in diesem Dienst und hat das getan, aber er wollte nicht, dass das danach aufhört. Er wollte, dass es weitergeht. Und wir haben vorhin von Ina schon gehört, es ging weiter. Die, die ihm nachgefolgt sind, seine Jünger, denen hat er den Auftrag gegeben, heilt die Kranken. Geht hin, verkündigt das Evangelium und heilt die Kranken. Legt die Hände auf und macht sie gesund. Und Petrus und Johannes haben das bei dem Gelähmten da vor dem Tempel an der schönen Pforte, sie haben das praktiziert. Sie haben geglaubt, weil sie haben gesehen, was Jesus getan hat und haben gesagt, im Namen Jesu geschieht das. Nicht, weil wir so kräftig sind, weil wir so mächtig sind. Nein, wir sind mit Jesus unterwegs und Jesus ist in uns und er ist es, der das tut. Und deswegen haben sie den Mut gehabt, zu dem Gelähmten zu gehen und sagen, nimm das, was Jesus dir gibt, steh auf und geh. Und er hat das gemacht. Der hat das genommen. Und er ist rumgehopst und gejubelt. Und wir nehmen das ernst. Wir glauben, dass das auch uns gilt, nicht nur den Petrus und Johannes. Er hat gesagt, es soll so weitergehen. Ihr sollt zeigen, es gibt einen lebendigen Gott, der Macht hat und der liebt und gesund machen kann und heilen kann. Und er will Gemeinschaft mit dir haben. Er will dir die Sünden vergeben. Gott will heilen, und zwar nicht nur den Körper, sondern er will dich ganz heilen. Dein Geist, deine Seele und deinen Körper. Sein Ziel hat sich nicht geändert. Es gibt manche, die sagen so, das hat alles aufgehört. Ich glaube das nicht. Gott hat sein Ziel nicht geändert. Das ist noch nicht vorbei. Sein Erlösungsplan ist immer noch wirksam. Und dazu gehört auch Heilung und dazu gehört auch Befreiung und Erlösung. Erlösung meint Erlösung vom Tod, dass wir ewiges Leben haben und das kriegen wir nur in Jesus, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. All das, was Jesus getan hat, auch die Heilung und die Erlösung, es war nötig, dass er dazu ans Kreuz geht. Dort am Kreuz gestorben ist, da hat er alle unsere Sünde auf sich genommen und hat gesagt, so, ich nehme sie euch ab. Ich sterbe dafür. Ihr braucht nicht mehr zu sterben. Und wer das annimmt und sagt, ja, Jesus, ich gebe dir meine Schuld, ich gebe dir meine Sünde, ich möchte wieder versöhnt werden mit dem Vater im Himmel, der macht das. Da geschieht das. Der wird wieder mit Gott eins. Der verbindet sich wieder mit Gott. Er stellt den Zustand her, in dem Adam und Eva ganz zu Anfang waren. Diese enge Gemeinschaft mit Gott. Und dann haben wir auch ewiges Leben. Selbst wenn wir sterben, hier auf der Erde, wir stehen wieder auf von den Toten und wir kommen zum ewigen Leben und dort werden wir ewig leben, ohne Krankheit, ohne irgendwelche Last. Selbst wenn wir mit 90 sterben, wir bleiben, wenn wir wieder auferstehen, sind wir keine 90 mehr. Keine Ahnung, wie alt wir da sind. Ich weiß auch nicht, ob das gezählt wird, weil wenn du ewig lebst, willst du dann wirklich deinen Geburtstag zählen? So viele Kerzen gibt es gar nicht auf der Torte. Ich möchte jeden einladen, der sein Leben noch nicht Jesus gegeben hat, es ihm anzuvertrauen. Wir können es niemandem Besseren anvertrauen als Jesus. Wenn du das tun willst heute Morgen, ich lade dich ein dazu, dann darfst du mal die Hand heben. Ich möchte gerne für dich beten. Du musst das nicht tun, es wird keiner gezwungen. Und du verpflichtest dich auch zu nichts, jedenfalls nicht uns gegenüber, sondern nur Jesus gegenüber. Du sagst nur, Jesus, ich will dir folgen. Alles andere kommt danach. Möchte das jemand tun? Habt ihr alles schon getan? Super. Ich wollte gerade sagen, Matthias, von dir weiß ich, dass du das getan hast. Genau. Unabhängig davon, ob du das jetzt getan hast oder nicht, oder dich getraut hast oder nicht, spielt keine Rolle. Du darfst jetzt, wenn du krank bist, zu Jesus kommen. Ob du vorher dein Leben gegeben hast oder nicht, spielt keine Rolle. Du kannst zu Jesus kommen. Probier es aus. Probier diesen Jesus aus, ob er wirklich so mächtig ist oder nicht. Wir wollen beten. Jesus ist hier, auch wenn wir ihn nicht sehen, er ist in uns, er lebt in uns. Und wenn wir beten, dann beten wir im Namen Jesu, nicht aus unserer Kraft. Wir können nicht heilen. Aber du kannst göttliche Heilung empfangen. Genauso wie mit Petrus und Johannes, die haben nichts weitergegeben, was sie hatten. Das haben sie sogar ausdrücklich gesagt, sondern sie haben nur das weitergegeben, was Jesus vollbracht hat. Und das wollen wir heute Morgen genauso. Ich schätze mal, es gibt einige Kranke unter uns. Und die dürfen dann nach vorne kommen. Wir haben hier vorne, das hat Ina vorhin schon gesagt, wir werden 4 Gebetsteams haben. Und wir werden nicht, wer weiß, wie lange beten. Wir brauchen nicht lange zu beten. Wir brauchen nur den Herrn anzurufen und sagen, Herr, lass deine Kraft fließen. Wie auch immer, welche Worte wir gebrauchen, spielt gar keine Rolle. Und wenn du möchtest, legen wir dir auch gerne die Hände auf. Das ist ein Zeichen dafür, dass es fließen kann. Es muss nicht sein. Wie gesagt, der eine ist ins Wasser gegangen, bei dem anderen hat sich Jesus nur drüber gebeugt und befohlen. Dem anderen hat er die Hände aufgelegt. Es gab auch Zeiten, wo er auf die Erde gespuckt hat und Matschepampe gemacht hat, indem er auf die Augen geschmiert hat. Wenn du das möchtest, wir holen auch Matsch rein, kein Problem. Aber es geht nicht um den Matsch, der macht nicht gesund, sondern es geht darum, dass wir Gott Gelegenheit geben zu heilen. Und du darfst gerne kommen und für dich beten lassen. Ja? Es gibt sicherlich auch ein paar Gesunde, oder die sagen, ich möchte jetzt nicht. Kein Problem. Aber ich möchte, dass du nicht einfach nur teilnahmslos rumsitzt. Ich möchte, dass du betest, dass du zu Gott sprichst, dass du eine Atmosphäre schaffst, wo Gott das tun kann. Ich möchte nicht, dass das so ist wie in Nazareth, wo alle gesagt haben, das kann doch gar nicht sein, dieser Jesus kann doch das gar nicht tun. Wenn wir glauben, dass er das tun kann, ob du gesund bist oder krank bist, wir alle dürfen glauben und Gott die Gelegenheit geben, dass er wirken kann. Deswegen bete einfach in dieser Zeit, ja, und gib Gott die Ehre, verherrliche du ihn, er wird sich verherrlichen durch Heilung. Ja? Okay. Die Beter kommen jetzt ganz in Ruhe nach vorne. Wir nehmen 10 Minuten dazu, also nicht unendlich lange, und machen auch keine unendlich langen Gebete. Wenn